Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Er blieb kämpferisch bis zuletzt, wollte nicht aufgeben. Doch am Ende konnte er dem Druck von außen, vor allem aber von innen, aus den eigenen Reihen, offenbar nicht mehr standhalten. US-Präsident Joe Biden hat seine Kandidatur um eine weitere Amtszeit im Weißen Haus zurückgezogen und damit einen Schlussstrich nach wochenlangen Debatten über seine körperliche, vor allem aber mentale Fitness. Die Frage, ob der 81-Jährige dem Amt für weitere 4 Jahre gewachsen wäre, überlagerte zuletzt sämtliche Auftritte. Trotz der Anerkennung seiner Verdienste äußerten zuletzt mehr und mehr namenhafte Parteigrößen der Demokraten ihre Zweifel. Große Wahlkampfspender zogen ihre Zahlungen zurück. Aus Washington berichtet Sarah Schmidt.
Die Nachricht des Rückzugs von Joe Biden erwischt die Amerikaner mitten am Tag. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Er hatte keine Chance gegen Trump. Zu viele Leute hatten Bedenken wegen seines Alters. So ging es mir auch. Ich bin enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass er rausgedrängt wurde. Die Demokraten hätten zu ihm halten und ihm eine Chance geben müssen. Offenbar war der Druck aus der eigenen Partei auf den Präsidenten zu groß geworden. Seinen Rückzug verkündet er heute nun unspektakulär mit einem Statement auf Social Media und einem Brief. Obwohl ich die Absicht hatte, mich um eine Wiederwahl zu bemühen, glaube ich, dass es im besten Sinne meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf mein Amt des US-Präsidenten konzentriere. Seit ein paar Tagen war Präsident Biden nicht mehr öffentlich aufgetreten. Die letzten Bilder zeigen ihn geschwächt von einer Covid-Infektion. Seitdem hatte er sich isoliert. Kurz vor seiner Covid-Diagnose hatte er noch gegen die Stimmen in seiner Partei angekämpft, die seinen Rückzug forderten. In seiner letzten öffentlichen Rede hatte er bekräftigt, noch einmal als Präsidentschaftskandidat für seine Partei anzutreten. Es gibt noch so viel zu tun. Seid ihr dabei? Denn ich bin definitiv dabei. Wir müssen uns nur daran erinnern, wer wir sind. Wir sind die Vereinigten Staaten und es gibt nichts, was unsere Fähigkeiten übersteigt, wenn wir es gemeinsam tun. Erste Reaktionen auf den Rückzug folgen prompt. Donald Trump, Präsidentschaftskandidat der Republikaner, greift Biden an. Der korrupte Joe Biden war nicht in der Lage, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Jetzt suchen die Demokraten nach einem neuen Spitzenkandidaten. Joe Biden hat seine Stellvertreterin Kamala Harris vorgeschlagen. Sie fühle sich geehrt, verkündet diese. Und? Es sind noch 107 Tage bis zur Wahl. Wir werden zusammen kämpfen und zusammen gewinnen. Aber, dass Kamala Harris wirklich Präsidentschaftskandidatin wird, steht noch nicht fest. Auch wenn einige bekannte Demokraten schon jetzt ankündigen, sie zu unterstützen. Zum Beispiel die Clintons. Der Parteitag, auf dem der Kandidat oder die Kandidatin offiziell gewählt wird, soll allerdings erst im August stattfinden. Und nicht alle prominenten Politiker der Demokraten sprechen sich für Harris aus.
Keine Frage, Joe Biden ist einer der erfahrensten Politiker, die je im Oval Office im Weißen Haus gesessen haben. Anfangs war diese Erfahrung auch ein Plus. Dennoch hatten viele erwartet, dass er vor der nächsten Wahl, diesen November, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufbauen würde. Doch stattdessen strebte er eine zweite Amtszeit an. 2020 konnte er die Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Fitness noch leicht zerstreuen, zuletzt nicht mehr. Erst recht nicht nach dem Debakel beim TV-Duell Ende Juni.
Es ist Ende Juni. US-Präsident Joe Biden tritt im ersten TV-Duell des aktuellen Wahlkampfs gegen seinen Rivalen Donald Trump an. Für Biden wird die Debatte zum Debakel. Er wirkt unsicher, fahrig, kann stellenweise Sätze nicht zu Ende bringen. Trump greift die Aussetzer dankbar auf. Ich weiß nicht, was er da am Ende sagt. Ich glaube, er weiß es auch nicht. Nach dem Duell wachsen die Zweifel in Bidens eigener demokratischer Partei. Zunächst hinter vorgehaltener Hand. Ist der 81-Jährige noch fit genug? Ist Biden noch der richtige Kandidat für den Wahlkampf? Der Präsident gibt sich entschlossen. Ich weiß, wie man diesen Job macht. Ich weiß, wie man Sachen hinbekommt. Ich weiß es, genau wie Millionen von Amerikanern. Wenn du niedergeschlagen wirst, stehst du wieder auf. Doch die Aussetzer hören nicht auf. Auch erneut auf großer Bühne beim NATO-Gipfel. Die versammelte Presse horcht auf, als er den ukrainischen Präsidenten kurz mit Wladimir Putin verwechselt.
Ladies and gentlemen, President Putin.
Um sich dann eilig selbst zu korrigieren.
You can beat President Putin. President Zelensky.
Einige Tage später, Donald Trump, Bidens Konkurrent, überlebt ein Attentat. Bilder von dessen Blut und seiner Faust gehen um die Welt. Trumps Anhänger feiern ihn als Kämpfer. Anders bei Biden. Immer mehr Abgeordnete der Demokraten stellen sich öffentlich gegen ihn. Einige fordern Biden in einem offenen Brief zum Rückzug aus dem Wahlkampf auf. Laut einem Bericht der Washington Post soll auch der ehemalige Präsident Obama Bidens Kandidatur angezweifelt haben. Kurz darauf wurde bei Biden auch noch Corona diagnostiziert. Mit leichten Symptomen isoliert sich der US-Präsident fernab des Weißen Hauses in seinem Heimatstaat Delaware.
Und live dazu jetzt die Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel. Gudrun, der Druck auf Joe Biden, aus den eigenen Reihen vor allem, war dann wohl einfach zu groß geworden und er hatte am Ende keine andere Wahl, als jetzt auszusteigen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist ein Doppelpack gewesen. Zum einen, weil sich wirklich die großen Namen der Partei quasi gegen ihn gewandt haben, also Pelosi, Obama, Jeffries und Schumer, aber zum anderen eben auch, weil eine parteiinterne Befragung gezeigt hat, dass 2/3 der demokratischen Wählerinnen und Wähler nicht mehr für Joe Biden stimmen wollten. Und es wird ja nicht nur der Präsident gewählt im November, sondern auch viele Abgeordnete des Repräsentantenhauses und Senatoren. Und als die eben gemerkt haben, der Rückhalt für die Partei schwindet und das liegt vor allem und manifestiert sich an der Person Joe Biden, da fehlte ihm dann letztendlich wirklich der Rückhalt in der Partei.
Wir haben einige Reaktionen schon gerade gehört, aber welche gibt es so insgesamt in den USA auf diese Entwicklung?
Also grundsätzlich kann man sagen, alle loben das Werk von Joe Biden, seine Arbeit und sagen, es zeige jetzt eben, dieser Rückzug zeige, dass er eben wirklich das Amt über seine Person stelle und jetzt eben für das Gute Amerikas zurückziehe. Das heißt, da gibt es sehr viel positives Lob und Zuspruch durch die Bank weg von Barack Obama, von Nancy Pelosi, von sehr vielen Bürgerrechtlern, Al Sharpton beispielsweise. Und alle sagen jetzt eben, es war die richtige Reaktion, dass er sich zurückzieht.
Und in diesem Rückzug hat Joe Biden ja dann auch sofort seine Unterstützung für seine Vizepräsidentin Kamala Harris als nächste Kandidatin für die Demokraten bekundet. Wird die denn jetzt so einfach die Kandidatur übernehmen können?
Das ist jetzt tatsächlich die spannende Frage, denn wir sehen daran, wie gespalten die Demokratische Partei tatsächlich in sich ist. Denn da gibt es auf der einen Seite Joe Biden, der sagt, er wünscht sich, dass Kamala Harris seine Nachfolge antritt. Die Clintons sehen das genauso. Aber auf der anderen Seite gibt es die andere wirkmächtige Gruppe rund um Barack Obama und Nancy Pelosi, die sagen, naja, Moment, so schnell geht das jetzt aber nicht. Wir wollen eigentlich eine offene Abstimmung über einen möglichen Kandidaten oder eine mögliche Kandidatin bei unserem Parteitag Mitte August in Chicago, Illinois. Das heißt, es ist noch überhaupt nicht ausgemacht, ob Kamala Harris, die gesagt hat, sie freut sich sehr über dieses Endorsement. Sie möchte auf jeden Fall gerne antreten, aber ob sie da jetzt einfach so als alleinige Kandidatin durchmarschieren kann, das ist überhaupt noch nicht ausgemacht, weil es eben, wie gesagt, innerhalb der Demokraten 2 Lager gibt und andere fordern, dass es eine große Abstimmung über einen möglichen Kandidaten oder eine Kandidatin geben sollte.
Das heißt, da könnte es in Chicago beim Parteitag auch ein ziemliches Hauen und Stechen geben?
Das will man eigentlich vermeiden, weil man möchte ja als Partei geschlossen auftreten, so wie das den Republikanern bei ihrem Parteitag in der vergangenen Woche gelungen ist. Aber darauf könnte es hinauslaufen. Deswegen laufen im Hintergrund schon Gespräche. Zur Stunde jetzt gerade sitzen die Parteispitzen der Demokraten und die Organisatoren des Parteitags zusammen und überlegen sich, wie man jetzt vorgeht, wie man das machen könnte. Es gibt verschiedene Szenarien, die im Gespräch sind. Man könnte beispielsweise die knapp 4.000 Delegierten, die ja darüber bestimmen, wer der Kandidat oder die Kandidatin wird, schon vorab virtuell abfragen und dann dieses Ranking als Grundlage nehmen und dann in einem abgestuften Prozess die Kandidaten bekannt geben. All das wird gerade heiß diskutiert bei einem Treffen, das jetzt gerade läuft.
Wir sind gespannt, aber die Chancen für Kamala Harris scheinen zumindest im Moment die größten zu sein. Hätte sie denn dann überhaupt gegen den Republikaner Donald Trump dann auch große Chancen?
Also so wie es jetzt im Moment aussieht, hätte sie auf jeden Fall größere Chancen als Joe Biden. Denn jetzt, wo klar ist, dass sie auch gewillt wäre anzutreten, haben sich bereits erste Mitglieder des Repräsentantenhauses geäußert. Die Frauen, vor allem die schwarzen Frauen, organisieren sich gerade. Es soll heute Abend noch eine große Veranstaltung geben, auch virtuell mit mehreren tausend schwarzen Frauen in Führungspositionen, die sich jetzt schon alle hinter Kamala Harris gestellt haben. Auch Bürgerrechtler Al Sharpton hat gesagt, das ist ein großer Moment, dass eben wieder eine schwarze Person zur Verfügung stehen würde. Das heißt, viele treten jetzt quasi schon in den Wahlkampf ein und bemühen sich jetzt schon, naja, quasi Fakten zu schaffen.
Gudrun, vielen Dank für diese Informationen live aus Washington. Und wir schalten gleich weiter nach Berlin, zu unserer Hauptstadt und zu unserer Korrespondentin Claudia Buckenmeier. Claudia, eine solche Entwicklung beim wichtigsten Bündnispartner der Bundesrepublik. Welche Reaktionen kommen dazu vom politischen Berlin?
Naja, die wohl wichtigste Reaktion kommt vom Bundeskanzler selbst. Der hat mit Anerkennung auf die Entscheidung von Joe Biden reagiert und er hat seine Reaktion genutzt, um den US-Präsidenten zu würdigen. Ich zitiere: Mein Freund Joe Biden hat viel erreicht für sein Land, für Europa, die Welt. Dank ihm sei die transatlantische Zusammenarbeit eng, die NATO stark, die USA ein guter und verlässlicher Partner für Deutschland. Man kann insgesamt sagen, quer durch die Parteien wird wirklich mit großem Respekt auf die Entscheidung des US-Präsidenten reagiert. Ob das nun die Vorsitzende der Grünen ist, Ricarda Lang, der FDP-Generalsekretär Csirszai, oder der Vorsitzende der Union, Friedrich Merz. Der weist auch noch darauf hin, dass Joe Biden dem amerikanischen Volk 5 Jahrzehnte lang gedient hätte. Rausfallen aus dem ganzen Ton tut eigentlich lediglich die AfD. Dort hat Beatrix von Storch auf der Plattform X gemeldet oder sich geäußert. Sie bedauere den Verzicht Bidens. Er sei der beste Wahlkämpfer von Trump gewesen. Aber das ist wirklich nur eine einzelne Position. In der Regel ist viel von Respekt die Rede, von Würdigung der Leistungen von Joe Biden. Und das ist auch der Ton, der heute am Abend und in der Nacht überwiegt. Über die Zukunft wird hier auf der politischen Ebene bisher noch nicht geredet.
Der Rückzug Bidens hatte sich ja bereits seit Tagen angedeutet. Hatte man sich da in Berlin irgendwie schon darauf vorbereitet oder kam das dann doch überraschend jetzt?
Naja, ich denke, hinter den verschlossenen Türen haben sich die Politiker, die verschiedenen Ministerien schon vorbereitet. Wir haben immer wieder gehört, dass man das, was in den USA passiert, was sich entwickelt, mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Aber man hat es eben im Geheimen sozusagen gemacht. Man wollte das nicht öffentlich diskutieren, weil man wollte auch den US-Präsidenten Biden nicht schwächen. Man wollte ihm nicht in den Rücken fallen. Das war momentan sehr wichtig. Man hat sogar ihn immer wieder verteidigt. Bundeskanzler Scholz hat ihn verteidigt, wenn er sich mal wieder versprochen hatte, auch noch nach dem NATO-Gipfel, und hat betont, man solle Joe Biden nicht zu schwach einschätzen. Und er hat immer wieder seine Leistungen betont, die er in den vergangenen Jahren für Europa, für Deutschland vollbracht hatte.
Claudia, vielen Dank für die Hintergründe und Informationen nach Berlin. Und natürlich war die Frage, bleibt Joe Biden im Rennen oder steigt er doch aus, in den vergangenen Wochen auch in Europas Hauptstädten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden, vor allem in Brüssel. Und genau dahin schalten wir jetzt zu unserem Korrespondenten Christian Feld. Christian, wie fallen denn die Reaktionen bei der EU auf den Rückzug Bidens als Kandidat aus?
Ja, mit Joe Biden fühlen sich in der EU viele eng verbunden. Er war es ja, der 2021 bei der Münchner Sicherheitskonferenz zugeschaltet war und gesagt hat, Amerika ist wieder da, das transatlantische Bündnis ist wieder da. Das war kurz nach seinem Wahlsieg gegen Donald Trump. Und er hat damit eine Zeit in den transatlantischen Beziehungen beendet, die viele hier als frostig bezeichnet haben, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aus den EU-Staaten kommen jetzt nach und nach kurze Reaktionen, zum Beispiel aus Polen, aus Tschechien oder aus Irland. Und da würde ich an das anknüpfen, was Claudia Buckenmeier eben aus Berlin berichtet hat. Da spiegelt sich das Wort Respekt wieder. Bis jetzt gibt es noch keine offizielle Reaktion von den EU-Institutionen. Das könnte aber auch daran liegen, dass es ja eine Entscheidung innerhalb der Demokratischen Partei in den USA ist. Als US-Präsident bleibt Biden ja noch Monate im Amt und dann auch weiterhin der Ansprechpartner für die EU-Institutionen.
Soweit der Blick zur EU, aber in Brüssel sitzt ja auch die NATO. Welche Reaktion gibt es denn da von der NATO?
Ja, auch da keine offizielle Reaktion. Aber die Frage, wie es in den USA politisch weitergehen könnte, das beschäftigt die NATO jetzt schon eine ganze Weile. Wie kann man das westliche Verteidigungsbündnis Trump festmachen? So formuliert man es nicht öffentlich, aber das steckt hinter den jüngsten Entscheidungen. Da geht es zum Beispiel um Waffenlieferungen für die Ukraine, auch um die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Darum soll sich bald ein neues NATO-Kommando in Wiesbaden kümmern, also NATO-Kommando. Da hatten bisher die USA die Führung. Das Ganze löst natürlich noch nicht die Frage, was würde eigentlich passieren, wenn sich die USA unter Trump weniger in der NATO engagieren würden. Ja, der europäische Teil der NATO will stärker werden, aber Trump dürfte das sehr viel lauter einfordern als Biden. Aber nochmal gesagt, bis jetzt sind das alles natürlich nur Planspiele, die Wahl kommt ja noch. Aber es ist sicher wichtig, auf alle Szenarien vorbereitet zu sein.
In der Tat. Christian, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel. Ja, mit Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf steht eine lange politische Karriere vor dem Ende. Deren Höhepunkt war, keine Frage, seine jetzige Amtszeit als Präsident. Und diese war geprägt vom russischen Überfall auf die Ukraine. Darauf reagierte Biden schneller und entschlossener als andere Politiker. Wohl auch, weil er noch einer Generation angehört, die vom Kalten Krieg geprägt wurde und die Bedrohung durch Russland ernst nimmt. Kerstin Klein blickt zurück auf Präsident Bidens Amtszeit.
Mit 78 Jahren ist Joe Biden am Ziel.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Im Januar 2021 wird er eingeschworen als 46. Präsident der Vereinigten Staaten.
Congratulations, Mr. President.
Es ist kein leichter Start für Biden. Wochenlang gab es Streit um das Wahlergebnis. Viele Trump-Anhänger zweifeln bis heute seinen Sieg an. Auch ihnen reicht der neue Präsident die Hand.
My whole soul is in this.
Mit ganzem Herzen werde ich dies angehen, Amerika zusammenzubringen, die Menschen und die Nation zu einen. Und ich bitte alle Amerikaner, mich dabei zu unterstützen. Als Biden ins Weiße Haus einzieht, blickt er bereits auf eine lange politische Karriere zurück und auf ein bewegtes Leben. Mit gerade einmal 29 Jahren wird Biden Senator. Doch noch vor Amtsantritt verliert er Frau und Tochter bei einem Autounfall, legt seinen ersten Amtseid als alleinerziehender Vater im Krankenhaus ab. Biden heiratet wieder, bekommt mit seiner zweiten Frau Jill eine Tochter. Zweimal bewirbt er sich vergeblich um die Präsidentschaftskandidatur seiner Demokraten und wird dann 2008 Vizepräsident unter Obama. Doch um dessen Nachfolge bewirbt er sich nicht. Denn 2015 trifft ihn ein weiterer Schicksalsschlag. Sein Sohn Beau stirbt an einem Hirntumor. Erst 2020 tritt Biden erneut an gegen Amtsinhaber Trump und gewinnt. Bidens erste große Herausforderung als Präsident, die Corona-Pandemie. Die Impfstoffproduktion fährt er massiv hoch und er bringt Finanzhilfen für Bürger und Unternehmen durch den Kongress. Außenpolitisch bekennt sich Biden nach dem Isolationismus der Trump-Jahre wieder deutlich zur NATO. Amerika ist zurück. Das transatlantische Bündnis ist zurück. Wir schauen nicht zurück, sondern gemeinsam in die Zukunft. Als dann im Jahr 2 seiner Amtszeit Russland die Ukraine überfällt, ist es Biden, der die Welt hinter der Ukraine vereint. Zum Jahrestag reist er nach Kiew. Rund 30 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe haben die USA der Ukraine da bereits bereitgestellt. Mehr als jedes andere Land. Die Ukraine steht, die Demokratie steht, die Amerikaner und die Welt stehen an eurer Seite. Auch innenpolitisch kann Biden in den ersten 2 Jahren weitere Erfolge verzeichnen. Infrastruktur- und Umweltgesetze durch den Kongress bringen. Doch das Land zu einen misslingt ihm.
Und gerade erst vom Parteitag der Republikaner nach Deutschland zurückgekehrt, ist der Wahlkampagnen- und Politikstrategieberater Julius van der Laar, der die US-Politik seit Jahren beobachtet. Guten Abend, Herr van der Laar, nach Berlin.
Guten Abend.
Es hatte sich zwar angedeutet zuletzt, aber wie sehr hat Sie dieser Rückzug von Joe Biden dann überrascht?
Ich glaube, es war nur eine Frage, wann, nicht ob. Und dass es jetzt heute angekommen ist mit 107 Tagen bis zur Präsidentschaftswahl, ist vielleicht auch die letzte Ausfahrt, die Joe Biden genommen hat, um dann eben noch einem neuen Kandidaten oder eben auch der Kandidatin Kamala Harris eben auch noch genügend Strecke zu geben, um Fahrt aufzunehmen.
Was glauben Sie denn dann? Sind die Chancen für die Demokraten, Donald Trump im November zu schlagen, nun gestiegen oder ist die Strecke vielleicht zu kurz?
Ich glaube, die Chancen sind definitiv gestiegen. Die Umfragen, die ich mir noch in der letzten Woche angeschaut habe, vor allem in den Swing States, also im Norden, im Rust Belt oder auch in den südlichen Staaten, da war Donald Trump in fast allen Umfragen deutlich vorne, Tendenz immer noch steigend. Ich glaube, das ist jetzt die Chance für einen sogenannten Reset, also einen Neuanfang innerhalb der Demokratischen Partei. Wie gesagt, nachdem dann eben auch festgesetzt wird, dass es Kamala Harris wird oder möglicherweise noch ein neuer Kandidat oder Kandidatin eben noch den Hut in den Ring wirft. Aber ich glaube, eine Zahl ist wirklich interessant und das ist die sogenannte Zahl der Double Haters, also die Doppelhasser, diejenigen, die weder Donald Trump haben wollten, noch Joe Biden. Die waren laut Umfragen immer bei so 18-19%. Und ich glaube, da genau liegt die Chance für einen neuen Kandidaten oder eben auch Kandidatin Kamala Harris in dem Fall, dass eben genau diese Wählerschicht aufgegriffen werden kann und zumindest eben auch als potenzielle Unterstützer konvertiert werden kann.
Und sollte es tatsächlich Kamala Harris werden, die dann gegen Trump antritt, was spräche denn aus Ihrer Sicht für sie?
Naja, mehrere Dinge. Das erste ist natürlich die Amtserfahrung. Natürlich hat sie jetzt schon 3,5 Jahre lang gedient im Weißen Haus als Vizepräsidentin. Sie war bei sämtlichen Entscheidungen dabei. Das zweite ist natürlich auch die Vernetztheit innerhalb der Partei. Ich glaube, was für sie spricht jetzt auch in diesem parteiinternen Vorwahlkampf, ist, dass sie natürlich jeden kennt, die Macht, das Vize oder der Vizepräsidentin hat und natürlich auch die Unterstützung von Joe Biden hat. Das heißt, das hilft wahrscheinlich. Und ich glaube, ein dritter Faktor, der natürlich auch noch helfen kann, ist der, dass ich glaube, dass heute Abend die Kassen innerhalb der Demokratischen Partei klingeln. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Abend von mehreren 100 Millionen $ ein neuer Spendenrekord aufgesetzt wird.
Das ist auch wichtig im Wahlkampf der USA, natürlich das Geld. Aber so richtig in Erscheinung getreten ist sie als Vizepräsidentin, auch wenn das für die Erfahrung gut war, sicherlich im Weißen Haus, nicht so sehr in den vergangenen 3,5 Jahren. Also was spräche gegen Kamala Harris?
Auch da wieder eine Reihe von Dingen. Das erste ist natürlich ihr Record. Also sie ist im Endeffekt mit dem verheiratet, was natürlich auch Joe Biden getan hat. Und letzte Woche auf dem Republikanischen Parteitag haben natürlich die Republikaner alles angekreidet, was eben auch nicht gut läuft. Und das Top-Thema war natürlich einmal mehr die Migration und vor allem die illegale Migration. Das war das Hauptthema von Kamala Harris. Sie haben sie immer wieder genannt, die Migrationszarin, diejenige, die im Endeffekt für die offenen Grenzen verantwortlich ist. Und ich gehe davon aus, dass jetzt auch schon republikanische Parteistrategen vor ihren Bildschirm sitzen und genau diese TV-Werbespots schneiden, nämlich genau Kamala Harris als eine offene Grenzzarin zu eben auch benennen und damit dann eben auch morgen in die Fernsehwellen reinzugehen.
Wie schwierig ist es eigentlich, weniger als 4 Monate vor der Wahl dann so eine ganz neue Kampagne auf die Beine zu stellen? Oder interessieren sich die Wählerinnen und Wähler in den USA sowieso erst wenige Wochen vor der Wahl dafür?
Wir sehen, dass sich Wählerinnen und Wähler immer später entscheiden. Die Anzahl der noch unentschlossenen Wähler ist höher als je zuvor. Das heißt, das spricht auf jeden Fall dafür, dass Kamala Harris jetzt auch noch ausreichend Zeit hat. Ich glaube, eine der großen Fragen ist, wie organisiert man so einen Wahlkampf? Da hat sie natürlich den Vorteil, dass die Kampagnenstruktur rund um Joe Biden schon besteht. Wie gut die ist, ich glaube, das muss man nochmal in Frage stellen, ob die Joe Biden-Kampagne und Joe Biden-Kamala-Harris-Kampagne wirklich bisher geliefert hat. Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Aber ich glaube, es gibt einen wesentlichen Aspekt und das ist anders als bei uns, wo natürlich noch viele Plakate geklebt werden, die schon Wochen im Voraus auch vorbereitet werden müssen. Der amerikanische Wahlkampf ist weitestgehend digital. Und dazu kommt natürlich auch noch, es gibt eine Reihe von Unterstützerinnen und Unterstützern, die natürlich auch über eine große Reichweite verfügen. Also ich stelle mir nur vor, Barack Obama mit seinen Millionen und Millionen von Followern kommt dazu. Und natürlich auch noch George Clooney und all die Celebrities. Ich glaube schon, dass da relativ schnell ein ordentlicher Medienblitz auch durchgeführt werden kann, um Kamala Harris nicht nur bekannt werden zu lassen, sondern eben auch um ihre Stärken in den Vordergrund zu spielen. Aber, und das möchte ich auch dazu sagen, Donald Trump und die Republikaner schlafen natürlich auch nicht. Die haben heute schon angefangen, sich auf Kamala Harris einzuschießen. Und die werden natürlich auch alles tun, um ihren Record, ihre Vergangenheit in den Vordergrund zu stellen und den natürlich nicht positiv zu beleuchten.
Ja, in der Tat, Sie sagen es, Donald Trump ließ ja auch gleich verlauten, eine Kamala Harris wäre noch einfacher zu schlagen als Joe Biden. Und Sie waren ja gerade beim Republikaner-Parteitag in Milwaukee, der für die Republikaner wirklich sehr reibungslos verlief und sehr geeint. Freuen die sich dann, wenn man so will, eher über diese Entwicklung oder hätten die lieber Joe Biden behalten als Gegenkandidaten?
Das ist natürlich die Haltung nach draußen, dass Donald Trump sagt, ich kann sowieso jeden schlagen, ob jetzt Michelle Obama kommt oder irgendein Gouverneur, Senator oder eben auch Kamala Harris, ist mir völlig gleichgültig. Ich glaube aber schon, insgeheim haben die sich natürlich alle gewünscht, dass Joe Biden bleibt. Das habe ich auch in jedem Gespräch mit Republikanern gehört. Die haben den kompletten Wahlkampf eigentlich darauf ausgelegt, dass es Donald Trumps Stärke ist versus die Schwäche von Joe Biden. Das sollte eigentlich die komplette Wahlkampfbotschaft sein. Und jetzt eben eine vermeintlich deutlich jüngere Kandidatin zu haben in Kamala Harris, wie gesagt, nochmal, vorausgesetzt, sie setzt sich dann eben auch bei der Demokratischen Partei durch. Ich glaube, das verschiebt zumindest die Arithmetik dieses Wahlkampfs schon auch signifikant.
Wir sind gespannt, wie es dann weitergeht und ausgeht. Julius van der Laar, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Dankeschön.
Tja, nach dem Rückzug von Biden steht sie jetzt also klar im Fokus. Kamala Harris, Bidens Stellvertreterin, die Vizepräsidentin, sie könnte nun die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten übernehmen. Biden selbst hat sie ja auch vorgeschlagen. Und auch Ex-Präsident Bill Clinton und seine Frau Hillary haben sich inzwischen für sie ausgesprochen. Harris selbst hat sich bereits ebenfalls geäußert und sie sagt, sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei und die Nation zu einen und Donald Trump zu besiegen. Die 59-Jährige war vor 4 Jahren als US-Vizepräsidentin angetreten, um die jüngere Wählerschaft zu mobilisieren. Sie steht als Staatsanwältin auch für gewisse Ideale, als Frau und natürlich auch als Schwarze. Größer könnte also der Kontrast zu Donald Trump nicht sein. Allerdings ist es ihr bislang auch nicht wirklich gelungen, große Akzente zu setzen.
Ist dies das Warm-up für Ihre Präsidentschaftskandidatur? Kamala Harris auf Tour in North Carolina, noch als Nummer 2 der Demokraten. Dieser Moment bislang der Gipfel ihrer Karriere. Mitten in der Corona-Pandemie legt Kamala Harris den Eid zur Vizepräsidentin ab. Damit ist sie die erste Frau und die erste Schwarze in diesem Amt. Ich mag die erste Frau in diesem Amt sein, aber nicht die letzte. Jedes kleine Mädchen, das mich hier heute sieht, erkennt, dass die USA ein Land der Möglichkeiten sind. Harris, Einwandererkind der ersten Generation. Der Vater aus Jamaika, die Mutter aus Indien, beide Akademiker. Als Juristin macht sie eine steile Karriere. Zuerst Bezirksanwältin in San Francisco, dann Generalstaatsanwältin für Kalifornien, später US-Senatorin. Sie hat den Ruf, unerbittlich nachzuhaken. Das bekommt auch Joe Biden 2019 in den Vorwahldebatten zu spüren. Harris schielt damals nach der Präsidentschaft, scheidet jedoch früh aus dem Rennen aus. Biden macht sie später zu seiner Vize.
First of all, is the answer yes?
The answer is absolutely yes, Joe.
Sie soll vor allem die schwarze und jüngere Wählerschaft mobilisieren. Die 59-Jährige versteht sich als Streiterin für Bürgerrechte und Minderheiten, die Donald Trump aus ihrer Sicht während seiner Regierungszeit missachtet hat.
Why?
Warum versuchen so mächtige Menschen, es uns schwer zu machen, zu wählen? Ich denke, wir kennen die Antwort. Sie wissen um unsere Macht.
It's because they know our power.
Kamala Harris. Bislang gehörte ihr nur die Rolle neben Joe Biden. Nun könnte sie als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu einer Hauptfigur auf der Politbühne werden.
Und zum Ausstieg Joe Bidens aus dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA und einer möglichen Kandidatur von Kamala Harris hat Isabel Schajani vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Blick ein paar Tage zurück. Als Präsident Biden vergangene Woche auf dem Nachrichtendienst X schrieb, I'm sick, da konnte man den Eindruck haben, dass das der Beginn des Rückzuges war. I'm sick hieß nämlich mehr als ich bin krank, ich habe Corona. Das klang groß. Und in den USA fragen sich nun viele Menschen, warum? Warum hat Biden das nicht viel früher gemacht? Warum hat der Kamala Harris ein so schweres Erbe hinterlassen und vor allem zusehends weniger Zeit? Blick ins Jetzt. Die Scheinwerfer richten sich also heute auf die Vizepräsidentin, die der Präsident offenbar nicht so richtig glänzen lassen wollte. Die ehemalige Staatsanwältin von Kalifornien, die steht jedenfalls mehr für Moderne und Zukunft als ihr Chef. Das muss ich jetzt nicht weiter vertiefen, das hat die ganze Welt verfolgen können. Blick nach vorne. Es könnte sein, dass diese Kandidatin Harris, wenn sie es denn wird, ein Problem für den Wahlkampf der Republikaner wird. Bei Biden haben sie gesagt, er ist alt und klapprig. Aber wie greifen sie die 59-jährige schwarze Frau an? Die Wahlkampfstrategen der Demokraten, die haben schon das Narrativ bereit. Die sagen, Frauen und Schwarze, die wählen demokratisch. wenn Joe Biden es ernst meint mit seiner Unterstützung für Harris, dann könnte er auch überlegen, sein Amt ganz niederzulegen und es seiner Vizepräsidentin zu überlassen. Dann wäre die Kandidatin bereits Präsidentin, hätte einen Amtsbonus und bessere Chancen.
Die Meinung von Isabel Shayani. Und zum Schluss dieser Tagesthemen blicken wir noch auf den Sport, genauer gesagt auf den Radsport und den Abschluss der Tour de France. Auch wenn es am Ende keine wirkliche Überraschung mehr gab, Tadej Pogacar hat triumphiert und die 111. Ausgabe gewonnen. Nicht nur, dass er das Rennen 3 Wochen lang dominiert hat, dem Slowenen ist es damit auch gelungen, das seltene Double aus Tour und Giro d'Italia-Sieg innerhalb eines Jahres zu holen. Ein ungewöhnliches Bild gab es dann aber doch noch heute bei der letzten Etappe, denn die führte erstmals nicht in die Hauptstadt Paris, wegen der am Freitag beginnenden Olympischen Spiele, sondern an die Côte d'Azur nach Nizza. Marc Drumm.
Nach 2 Jahren des Wartens feiert Tadej Pogacar zum Tourabschluss wieder in Gelb sein schon 3. Gesamtsieg. Doppeltes Glück, der Slowene gewinnt dazu auch noch die Schlussetappe. Nach 2 harten Jahren, einigen Fehlern, lief diesmal alles perfekt. Ich bin sprachlos und einfach glücklich. In Monaco und mit fürstlichem Beistand startet das abschließende Zeitfahren. Knapp 34 Kilometer lang, hügelig, schwer, mit Mittelmeeraussicht und dem Ziel in Nizza. Dort besonders feierlich einfahren darf Biniam Girmay aus Eritrea, Gewinner von gleich 3 Etappen und des grünen Sprintertrikots, als erster Afrikaner. Als letzter von der Startrampe rollt das gelbe Trikot, die Kür des Tadej Pogacar. Der Gesamtsieg bei mehr als 5 Minuten Vorsprung nur noch bei Sturz in Gefahr. Der Slowene attackiert bei dieser Tour von Beginn an. Dominiert seine Konkurrenz, auch Titelverteidiger Jonas Vingegaard, ab den Pyrenäen. Am Ende 6 Etappensiege für Pogacar. 0 für das deutsche Team Red Bull-Bohrer Hans Grohe. Statt wie geplant um Gelb zu kämpfen, stürzt Kapitän Primoz Roglic auf der 12. Etappe und muss die Tour vorzeitig beenden. Sturzfrei kommt Simon Geschke durch bei seiner letzten Tour de France überhaupt. Im Zeitfahren bester Deutscher als Tages 62. Tagesbester gleich Tourbester, Tagespodium gleich Tourpodium. Tadej Pogacar vor Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel.
Und zum Ende dieses sommerlichen Wochenendes verrät Claudia uns jetzt, wie wir in die neue Woche mit dem Wetter starten.
Ja, Ingo, die geht so ein bisschen weiter, wie die alte geendet hat, mit ein paar Schauern und Gewittern, wobei sich das Wetter dann langsam beruhigen wird. Und es ist nicht mehr so heiß. Denn gestern bereits zogen heftige Schauer und Gewitter vorlaufend zu einer Kaltfront zu uns herein. Sieht man sehr schön auf dem Radar. Es gab heftige Unwetter mit Überflutungen, mit Sturmböen. Zum Teil waren Keller vollgelaufen und auch Straßen unter Führungen überflutet. Und Sie sehen, diese Gewitter, die haben sich weiter nach Nordosten verlagert, sind jetzt noch aktiv, vor allem so vom Allgäu rüber bis nach Bayern. Und da sind sie auch noch am kräftigsten mit Starkregen, zum Teil auch mit Sturmböen. Heute in Steinfurt. Meistens ist das Ganze innerhalb kurzer Zeit gefallen. 85 Liter pro Quadratmeter. Neustadt im Harz 75, Altomünster 66 Liter pro Quadratmeter. In Bayern können zum Teil auch jetzt noch mal 20, 30 Liter pro Quadratmeter dazukommen. In der Nacht ziehen diese Schauer und Gewitter dann weiter nach Nordosten bzw. Osten ab. Dahinter kommt die Kaltfront, die ist nicht großartig wetteraktiv, bringt ein bisschen Regen, also ein paar Tropfen. Dahinter kühlere Luft, aber es lockert schon wieder auf und die Sonne kommt raus. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück hinter der Front auf mal so 15 bis 17 Grad. Vor der Front noch mal bis zu 21 Grad morgen früh. Im Laufe des Nachmittags dann Höchsttemperaturen im Norden meist 20 bis 24 Grad, nach Süden und Südwesten bis zu 27 Grad. Und Dienstag kommt dann eine neue Schauerstaffel aus Nordwesten, die zieht am Mittwoch nach Osten ab und dahinter dann nicht mehr ganz so warme Luft.
Eine Menge los. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und damit enden diese Tagesthemen zu später Stunde an diesem ereignisreichen Tag. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente und morgen begrüßt Sie dann Helge Fuß an dieser Stelle. Das gesamte Team der Tagesthemen wünscht Ihnen jetzt noch eine gute Nacht, einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.